Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Herzlich willkommen. Und wir beginnen mit Bundespolitik. Denn das Kabinett hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das gerade hier in der Vielvölkerstadt Berlin mit großer Aufmerksamkeit betrachtet wird. Die Einbürgerung nämlich von lange hier lebenden Ausländern soll erleichtert werden, wird gleichzeitig aber auch an einige Bedingungen geknüpft. Wie die Reformpläne in Berlin ankommen, das hat unsere Reporterin Helena Dehler erkundet.
Martin Manzel ist Fachanwalt für Migrationsrecht. In seinem Büro in Charlottenburg hat er die Pressekonferenz von Innenministerin Nancy Faeser mitverfolgt.
Haben Sie angekündigt, machen Sie jetzt, muss man sagen.
Für ihn und seine Klientinnen und Klienten wird sich jetzt viel ändern. Er findet, der Gesetzentwurf gehe in die richtige Richtung.
Ich finde den Vorschlag der Bundesinnenministerin sehr gut. Das war in vielen Fällen längst überfällig, gerade was die doppelte Staatsangehörigkeit angeht, gab es da schon immer einen großen Bedarf. Viele Leute werden sich dadurch unserem Land viel stärker zugehörig fühlen, die jetzt auch schon sowieso hier leben und faktische Deutsche sind.
Faktisch deutsch fühlt sich auch Ahmad Nasir aus Pakistan. Seit 2016 lebt und arbeitet er in Berlin. Er hat einen guten Job bei einem bekannten Online-Händler und fühlt sich zusammen mit seiner Familie sehr wohl hier.
Warum will ich Deutscher werden? Ich wollte Deutscher werden, weil ich wollte meine Rolle in die deutsche Demokratie so spielen. Weil Deutschland hat mir so viel gegeben, ehrlich.
Er will wählen, Verantwortung übernehmen und sich hier als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft fühlen. Er will aber auch beide Pässe behalten. Unter anderem, weil ihm noch ein bisschen Land gehört in Pakistan. Ohne pakistanischen Pass wären die bürokratischen Hürden dafür zu hoch, sagt er. Das Problem mit seiner Einbürgerung, es geht und geht nicht voran, obwohl er alle Voraussetzungen erfüllt.
Fast 2 Jahre, ich bin in diesem Verfahren.
Das ist nicht nur nervenaufreibend, sondern hat auch ganz konkrete Nachteile. Ahmad Nasir würde mit seiner Familie beispielsweise gerne in eine größere Wohnung in einen neuen Bezirk ziehen. Aber
wenn ich umziehen will, dieser Prozess ganz fängt von den ersten Schritten an.
Denn derzeit sind noch die Wohnbezirke für die Einbürgerungen zuständig. Dort stapeln sich aber die Anträge. Das erlebt Martin Manzel, der Fachanwalt für Migration, in seiner täglichen Arbeit.
Der Verfahrensstau, der Rücklauf beträgt bis zu 2 Jahre. Menschen können faktisch nicht eingebürgert werden.
Nun kommt aber durch das neue Einbürgerungsgesetz, sollte es dann auch so beschlossen werden, noch viel mehr Arbeit auf die Ämter zu.
Es muss das jeweilige Amt machen, die Behörden müssen das machen und in Berlin sind wir da vollkommen unterbesetzt. Man kann nur hoffen, dass die Länder genug Geld durch den Bund zur Verfügung gestellt bekommen, um hier das Landesamt für Einwanderung und andere Behörden, die aktuell und künftig mit diesen Verfahren beschäftigt sind, immens zu entlasten.
Ab kommendem Jahr wird eine zentrale Einbürgerungsstelle zuständig sein für die Anträge. Die Einbürgerungsprozesse sollen dann schneller und effektiver werden.
Tja, und ob das klappt, das warten wir mal ab. Helena Dehler informierte. Die Sommerfrische neigt sich dem Ende zu. Montag geht in Berlin und Brandenburg die Schule wieder los. Und schwupps stehen die Probleme, besonders an Berliner Schulen, wieder im Fokus. Deutlich mehr Schülerinnen und Schüler, gut 6.000 mehr als im letzten Jahr, aber zu wenig Lehrkräfte. Was viele Kinder sehr betrübt, wie RBB-Reporterin Kirsten Buchmann erfuhr.
Bitte kommt schnell nach Marzahn Hellersdorf.
Wir haben hier schon richtig viele tolle Pädagogen, aber leider noch nicht genug.
In einem Video rufen Kinder Lehrerinnen und Lehrer auf, in ihrem Bezirk zu unterrichten. Die Schulen brauchen sie dringend, zum Beispiel die Beatrix-Potter-Schule. Ihr werden zum Schulstart mindestens 7 Lehrkräfte fehlen, sagt Schulleiterin Barbara Reich, weil sie für ihre Schule am östlichen Stadtrand keine Nachwuchskräfte gefunden hat.
Wir können den Unterricht abdecken, werden aber Unterrichtsstunden aus der Stundentafel streichen und eine Stunde Kunst und eine Stunde Musik weniger unterrichten.
In diesen Fächern hat ihre Schule für die Kinder Projekte und Arbeitsgemeinschaften mit Partnern von außen wie der Jugendkunstschule organisiert. Damit will sie sich Luft verschaffen, um in kleinen Gruppen Kinder mit Förderbedarf zu unterstützen. Das gilt besonders für Erstklässler, die einen Stift oder eine Schere nicht richtig benutzen können. Grundlagen, die die Schule trotz des Lehrkräftemangels legen will. Die Beatrix-Potter-Schule ist nicht die einzige, die dieser Mangel betrifft. Im Schnitt fehlen nach vorläufigen Prognosen rechnerisch 2 Lehrkräfte pro Schule. Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch begründet das mit langjährig gewachsenen Problemen, was heißt, es wurde zu wenig Nachwuchs ausgebildet. Unter den Neueingestellten hat deshalb mehr als die Hälfte kein abgeschlossenes Lehramtsstudium. Katharina Günther Wünsch.
Aber wir qualifizieren ja die Quereinsteiger so, dass sie am Ende ihrer gesamten Ausbildungsphase genauso methodisch, didaktisch, pädagogisch geschult sind wie grundständig studierende Lehramtsanwärter.
Angesichts der Lehrkräftelücke können Schulen zudem Lehrerstellen umwandeln und dafür etwa Lerntherapeutinnen und Therapeuten sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter einstellen. Auch Verwaltungsleiter sollen die Schulen personell unterstützen. Lehrkräfte in der Ausbildung sollen zudem früher auch an Schulen in schwierigen Kiezen kommen, damit sich sogenannte Klebeeffekte ergeben, also manche dort weiter unterrichten. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Tom Erdmann, fordert unterdessen, den Lehrkräftemangel gleichmäßiger zu verteilen.
Wir haben ja die Situation, dass es in einigen Schulen noch genügend Lehrkräfte gibt und auch genügend Bewerberinnen und Bewerber, sodass die Schulleitungen aussuchen können, wer bei ihnen arbeitet.
Dagegen litten Schulen in sozialen Brennpunkten und am Stadtrand, etwa in Marzahn-Hellersdorf und Spandau, besonders unter dem Lehrkräftemangel. Die Diskussion darüber wird weitergehen, denn absehbar ist, dass sich der Lehrermangel noch verschärft, weil die Schülerzahlen steigen, während zugleich viele ältere Lehrkräfte in Pension gehen.
Carsten Buchmann war das über den Lehrermangel in Berliner Schulen. Übrigens ein Problem, das es auch so in Brandenburg gibt. Dort aber wird noch was anderes, weit brisanteres diskutiert. Die Grund- und Oberschule im Spreewaldort Burg debattiert nämlich über Rassismus, Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie. Anlass waren Schilderungen zweier Lehrkräfte, die inzwischen versetzt wurden. Nun wird dort auch die Schulleitung ausgetauscht. RBB-Reporterin Josefine Jahn weiß mehr.
Zunächst sei ihm wichtig zu betonen, dass die bisherige Schulleiterin ihren Posten freiwillig geräumt habe. Ihrem Versetzungsantrag ist das staatliche Schulamt Cottbus nachgekommen und hat nun einen Nachfolger gefunden, erklärt Schulamtsleiter Uwe Mader.
Herr Markus Mandl ist stellvertretender Schulleiter der Fontana Gesamtschule hier in Cottbus gewesen. Und ich kenne Herrn Mandl durch seine Führungskompetenz, durch seine Erfahrung, auch gerade in herausfordernden Situationen. Und daher haben wir Herrn Mandl beauftragt, die Leitung der Grund- und Oberschule in Burg zu übernehmen.
Dieser verabschiedet sich nun von seinem aktuellen Arbeitsplatz, bevor er das neue Leitungsbüro in Burg beziehen will. Neben ihm als neuem Schulleiter sollen für die zwei versetzten Lehrer Nachfolger kommen. Eine Stelle sei bereits besetzt, die andere noch offen. Und darüber hinaus soll es Aufarbeitung geben, sagt Mader.
Zum Beispiel eine neu zu erstellende Hausordnung. Des Weiteren ist beabsichtigt, dass vorhandene Demokratie Konzept neu zu erstellen. Ich denke, da sind ein paar konkrete Dinge, die hier die Schule mit auf den Weg gebracht hat. Wichtig ist aber auch, dass wir die Schulgemeinschaft, sprich das Lehrerkollegium, so auf den Weg bringen, um sich auch wieder auf die pädagogische Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern zu konzentrieren.
In Burg umgehört, hoffen die Bewohner, dass sich mit ihrer Schule alles zum Guten wendet. Darunter Klaus Haufe, der selbst einmal Lehrer an der Burger Schule war.
Da gab es keine solchen Probleme. Bin ich sehr enttäuscht, dass es diese Vorkommnisse gibt, dass es nicht bewältigen konnten, so wie es vielleicht hätte gemacht werden müssen.
Für den Burger Horst Komm bleibt aber Hoffnung.
Ich würde sagen, es ist ein positives Zeichen. Und gegenüber den Schülern wird er sich vielleicht ein bisschen mehr Respekt verschaffen.
Das bleibt abzuwarten. In der kommenden Woche beginnt das neue Schuljahr.
Aus Burg im Spreewald berichtete Josefine Jahn. In Deutschland hat eine Debatte über die Strompreise begonnen. Unter anderem deswegen, weil der Strom in Bayern günstiger ist als zum Beispiel in Brandenburg. Und das, obwohl Bayern beim Netzausbau und bei der Einführung der erneuerbaren Energien weit hinterherhinkt. Das finden viele ungerecht, auch zahlreiche Unternehmer in Brandenburg. Die wollen, dass sich da was ändert. Doch es ist offen, ob das auch wirklich gelingt. Die IHK schlägt Alarm, berichtet RBB-Brandenburg-Reporterin Lisa Steger.
Die Industrie- und Handelskammer Cottbus berichtet, mehr als die Hälfte der Mitgliedsbetriebe fürchte um ihre Wettbewerbsfähigkeit. Einige würden überlegen, weniger zu produzieren oder die Produktion ins Ausland zu verlegen, so die IHK. Bei den Strompreisen liegt Brandenburg bundesweit im oberen Drittel. Hauptgrund ist das sogenannte Netzentgelt. Das ist eine Art Transportgebühr dafür, dass der Strom an den Endverbraucher weitergeleitet wird. Das Netzentgelt steigt, wenn Stromnetze ausgebaut werden. Denn das bezahlt nicht der Empfänger, sondern der, dessen Bundesland die Netze ausbaut. Die Krux: In Brandenburg stehen, bezogen auf die Einwohnerzahl, die meisten Windräder. Vorbildlich, doch genau deshalb hat Brandenburg bundesweit die zweithöchsten Netzentgelte. Michael Kellner, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.
Fair fände ich, dass wir das, was wir ja, als gesamtgesellschaftlich bringen, nämlich mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, dass wir diese Anschlusskosten, wenn das fair von allen getragen wird und nicht nur von den Menschen, die in der Umgebung leben, weil es ist ja so, dass dieser Strom, der in Brandenburg beispielsweise erzeugt wird, ja auch zu Recht im mitteldeutschen Chemiedreieck verwendet wird oder in Berlin oder noch viel weiter. Deswegen sollten auch diese Kosten fair geteilt werden, weil der Nutzen hat ja auch die gesamte Gesellschaft.
Die ostdeutschen Bundesländer, aber auch beispielsweise Schleswig-Holstein und Niedersachsen setzen sich dafür ein, dass alle das gleiche Netzentgelt bezahlen. Allerdings entscheiden muss dies die Bundesnetzagentur, denn der Bundestag diskutiert derzeit einen Gesetzentwurf, wonach sie, wie vom Europäischen Gerichtshof vorgegeben, allein verantwortlich sein soll. Was aber hat sie vor? Die Bundesnetzagentur teilt auf Anfrage mit, sie wolle dazu einen Vorschlag machen. Allerdings lässt sie offen, wie der aussehen könnte. Fazit: Es ist unklar, ob der Strom für Brandenburger billiger werden könnte. Und die Entscheidung liegt nicht mehr bei der Politik.
Lisa Steger zur Debatte über die hohen Strompreise in Brandenburg. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze, auch in unserer App.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.